Neumann und Schönborn, das war die offenkundig ideale Verbindung, das Paar des Jahrtausends. Schönborn, der Mann mit sämtlichen Möglichkeiten, und Neumann, der geniale Künstler. Gemeinsam hätten sie noch unendlich viele Projekte verwirklicht. Doch auch ein machtvoller Mann wie Friedrich Karl Graf von Schönborn, Fürstbischof von Würzburg und Bamberg, vor dem Vizekanzler des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, ein gewitzter Taktierer und Diplomat, musste eines Tages seinem letzten Verhandlungspartner gegenübertreten, bei dem alles strategische Geschick nichts mehr nutzte. Er ahnte es schon Tage vorher. Rund um die Uhr war einer seiner Leibärzte bei ihm. »Neumann«, sagte er, »mich deucht, dass ich bald vor meinen Meister treten muss.« Er saß in seinem Sessel, schief und etwas haltlos hingegossen, sah erschöpft aus und sprach leise. Das Sitzen schien ihm schwer zu fallen. Neumann saß seitlich neben ihm. »Euer Gnaden.« Neumann war nicht der Mensch, der anderen das Unvermeidliche auszureden versuchte. Das Leben kam und ging, das wusste der Fürst so gut wie er selber. Neumann hatte in seinem Leben gelernt, die unglaublichsten Wendungen so zu nehmen, wie sie eben kamen. Der Fürstbischof wies mit dem kleinen Finger nach dem Leibarzt. Sogar diese winzige Geste wirkte heute matt. »Der Herr Medikus hier«, sagte er, »befleißigt sich zwar, meine Bedenken zu zerstreuen, aber diesmal weiß ich es besser, nicht wahr?« Er nickte dem Arzt zu. »Euer Gnaden weigern sich schließlich auch, die Medizin anzunehmen«, meinte der Arzt mit untertänigem Vorwurf. »Allerdings weigere ich mich. Aderlässe, grässliche Absurde und allerlei Schröpfungen hatte ich jetzt zur Genüge. Ich verspüre wenig Lust, an der Behandlung zu sterben, wenn es denn schon sein muss.« Der Arzt wollte etwas einwenden, aber der Fürst war schon weiter. »Wie gesagt, diesmal weiß ich es besser.« Der Arzt zuckte die Schultern, aber verneigte sich. »Wie euer Gnaden meinen.« Der Fürst lehnte den Kopf zurück und sah zur Decke. »Es ist schwer, Neumann, die Macht aus der Hand zu geben.« Er lächelte matt. »Lasst euch das gesagt sein von einem, der es wissen muss.« »Ach, Neumann, wenn ich von der irdischen Bühne abtrete, was wird bleiben? Wer wird mir folgen? Wo wird sie hingehen, all die Pracht, die ich gebaut habe? Wie, Neumann?« »Was erbaut ist«, antwortete Neumann, »lebt länger als der Mensch. Für Jahrhunderte, manchmal sogar für Jahrtausende. Denkt an die Bauwerke der alten Römer, euer Gnaden. Viele davon stehen heute noch.« Er machte eine kurze Pause und lächelte. »Trotzdem, ewig währt all das freilich nicht.« »Ewig freilich nicht«, Friedrich Karl nickte. »Tja, also haben wir doch nicht für die Ewigkeit gebaut, Neumann.« »Für die Ewigkeit? Nein.« »Aber wozu dann das Ganze?« »Das fragt ihr mich?« Neumann hob die Hände. »Euer Gnaden, ich bin nur ein Glockengießer, der es durch die Gnade Gottes und vieler Menschen zum Ingenieur gebracht hat und nachher zum Architekt. Das ist meine Aufgabe, die Aufgabe meines Lebens. Und ich freue mich, wenn sich am Ende das Gefühl einstellt, dass...« Er zuckte lächelnd mit den Schultern. »Dass die Glocke gelungen ist.« »Sehr gut.« Der Fürst nickte und schien nachdenklich. »Neumann«, sagte er, »lasst uns ein wenig über unsere gemeinsame Zeit reden.« Sie begannen zu plaudern. Über Neumanns erstes Kirchenprojekt, die Abteikirche zu Münster-Schwarzach, die mit enormem Aufwand zur Ehre Gottes und der Schönborns erbaut wurde. Über das Richtfest der Residenz am 30. Dezember 1744. Friedrich Karl, glücklichster Moment. Über den anno 1745 innerhalb von nur 11 Jahren vollendeten Baum der fürstbischöflichen Sommerresidenz in Werneck. Über Neumanns Glasfabrik in Schleichach und seine Spiegelschleiferei in Würzburg, deren Produkte im Residenzschloss Verwendung fanden, aber auch nach Holland und England exportiert wurden. Sehr geschäftstüchtig. Über Neumanns Aufenthalte am Rhein beim Kölner Kurfürsten Clemens August von Bayern, deren Ergebnis unter anderem das prächtige Treppenhaus für das Schloss Augustusburg war. Über den Besuch des künftigen Kaisers und seiner Gemahlin in Würzburg. Diplomatie, Diplomatie. Über einen Freskomaler, den sie für die Residenz verpflichtet hatten und der vorab Honorare bezahlt bekam, der sich am Ende aber als Betrüger herausstellte und auf Nimmerwiedersehen verschwand. Über den italienischen Meister Giovanni Battista Tiepolo und sein ungeheures Deckenfresko im Treppenhaus der Residenz. Über die vielen Dorfkirchen und all die kleineren Projekte, deren Bau Neumann auf seinen Reisen in die fränkische Schweiz, durch das Taubertal oder ins Rheinland betreute, und noch über vieles andere. Der Fürst machte eine Pause und wechselte seine Sitzposition. »Und was wird aus euch, Neumann, wenn ich nicht mehr bin?« »Ich lasse mich überraschen«, erwiderte Neumann leichthin. Friedrich Karl senkte den Blick. »Sagt einmal, Neumann«, begann er langsam und mit weicher Stimme, »habe ich euch viel Anstrengung bereitet. Zu viele Aufträge, zu viel Einmischung meinerseits, zu viel Hildebrand. Neumann dachte nach. Dies war eine Situation der Aufrichtigkeit. »Durchaus, Euer Gnaden«, sagte er und sah dabei irgendwie heiter aus. Friedrich Karl legte als Erwiderung den Kopf auf die rechte Seite. Und dann erzählte Neumann von den Anstrengungen, die er erfahren hatte. Hildebrands oberlehrerhaftes Benehmen und seine intriganten Vorstöße, die typischen Schönbornschen Querschüsse bei den Planungen, die ständigen und endlosen Geschäftsreisen. Aber, so schloss Neumann, er habe viel gelernt. »Was habt ihr gelernt, Neumann?« »Euer Gnaden«, sagte Neumann, »gelernt habe ich, dass etwas Großartiges nicht dem Kopf eines einzelnen Menschen entspringt. Vermutlich nicht einmal den Köpfen von 1000 Menschen. Deshalb ist Zusammenarbeit mit erfahrenen Menschen zwar wichtig, aber auch 1000 Köpfe können das Außerordentliche nicht herbeiplanen. Das wirklich Außerordentliche wächst nach seinem eigenen Maß und sucht sich dazu seine Köpfe aus.« Friedrich Karl sah ihn lange an. »Ja, Meister Neumann, da habt ihr wohl recht«, sagte er leise. Dann fuhr er fort, »und sonst, was habt ihr sonst noch gelernt?« »Das Reisen bildet«, sagte Neumann. »Euer Gnaden.« Das Schöne an dem letzten Gespräch dieser beiden eigensinnigen Köpfe war, dass sie sich nicht mehr ganz ernst nahmen, auch wenn der Medikus dabei bedenklich das Haupt schüttelte. Beiden schien, dies sei eine schöne Vorbereitung auf den Tod, der im Falle des Fürstbischofs auch tatsächlich binnen einer Woche eintrat. Und damit endete eine Epoche, eine Ära, von der Neumann jetzt schon ahnte, dass sie das Zeitalter der größten Blüte Würzburgs gewesen sein würde.